Ja, das ist immer eine sehr, sehr große Gratwanderung von PolitikerInnen. Geht man hin, macht man Fotos, wie quasi nimmt man diese Situation, diese Krise auf? Und wir sehen ja ganz verschiedene Strategien auch. Zum einen gibt es natürlich PolitikerInnen, die in Verantwortung für diese Bundesländer stehen, wie Malu Dreyer und Armin Laschet. Die müssen natürlich sofort da sein. Das ist extrem wichtig, dass man dort dann auch Präsenz zeigt und dass natürlich dann auch Bilder transportiert werden, damit auch alle anderen BürgerInnen, zum Beispiel aus Nordrhein-Westfalen, das sehen. Andere PolitikerInnen wie Annalena Baerbock zum Beispiel, die jetzt keine Funktion und kein Mandat und Wichtiges hat, aber Spitzenkandidatin ist, hat eine andere Strategie gewählt, die ich auch sehr schlau fand an dieser Stelle. Sie war vor Ort, sie hat die Sache angeschaut, mit BürgerInnen dort gesprochen, Betroffenen gesprochen, aber hat keine Bilder produziert und hat auch keine Pressebegleitung gehabt. Also ich glaube schon, natürlich ist es extrem wichtig, Bilder zu produzieren, aber man sollte da sehr sensibel vorgehen. Von daher glaube ich, ist es schon noch ein Unterschied zwischen den klassischen GafferInnen, die jetzt dort überall sind und für ein paar Likes dort Krisenberichterstattung machen auf ihren Insta-Accounts und der politischen quasi Begutachtung und Analyse vor Ort.
Jetzt sind aber wahrscheinlich die Posts besser gelaufen, in denen das lachende Gesicht von Armin Laschet während der Rede von Herrn Steinmeier zu sehen ist, als die Postings von Armin Laschet selber. Sind Negativ-Postings einfach besser?
Ich würde das, glaube ich, von negativ und positiv trennen. Ich glaube, Postings, die eine gewisse Werte transportieren und vielleicht auch eine gewisse Emotionalität transportieren, funktionieren natürlich immer unabhängig von politisch und nicht politisch immer besser. Und wenn man natürlich ein Narrativ setzen möchte, gerade als jemand, der vielleicht Armin Laschet nicht so nahe steht, dann ist so ein Bild eines lachenden Ministerpräsidenten im Hintergrund von Frank-Walter Steinmeier natürlich ein ganz, ganz starkes Bild, was natürlich viel, viel mehr Emotionen erzeugt als vielleicht 20 Bilder von Armin Laschet in Gummistiefeln, der im Dreck steht und mit Bürgerinnen spricht. Und da muss man aber, ich glaube, auch nochmal differenzieren. Ich glaube, das war eine sehr große Aufregung und es wird Armin Laschet auch nachhängen, dieses Foto oder diese Situation, in die da aufgetreten ist. Aber sie hat, glaube ich, am Ende nicht so viele Menschen erreicht, wie wir uns das in der politischen Blase vielleicht vorstellen. Also wenn ich gerade mit Freunden und Bekannten jetzt darüber rede, dann hat man das im Rande mitbekommen, aber so richtig weiß man eigentlich gar nicht, was passiert ist. Und ich glaube, wenn die Menschen aus dem Urlaub zurück sind, wird das Thema vielleicht für viele auch überhaupt gar nicht stattgefunden haben und sie werden davon gar nichts mitbekommen haben. Nichtsdestotrotz wird es wahrscheinlich im Wahlkampf in den nächsten 9 Wochen, die wir noch erleben, wahrscheinlich immer wieder öfter auf die Agenda kommen.
Da sprechen Sie was an, die politische Blase, die Twitter-Blase, wo Leute sich praktisch unterhalten, die eh schon eine Meinung haben und die auch ganz stark nach außen treten. Wie laufen diese Filterblasen oder den Begriff, glaube ich, verwendet man gar nicht mehr so richtig, aber wie laufen denn diese Blasen ab? Erreicht man wirklich über die sozialen Medien einen Wahlkampf vergleichbar wie die Marktplatzwahlkämpfe?
Ja, also da muss man natürlich dann immer unterscheiden, wen man erreichen möchte. Auf Marktplätzen erreicht man natürlich auch nur eine ganz, ganz kleine Gruppe von Leuten, nämlich per se politisch Interessierte, die man dort abfängt, die man wegfängt, auch bei großen Veranstaltungen auf den Marktplätzen, wenn Prominenz kommt. Es ist auch nur, natürlich sieht das viel aus, aber nur ein kleiner Bruchteil der Bevölkerung, den man da erreicht. Viel, viel wichtiger ist es, auch in diesen Blasen dann natürlich die eigenen Leute zu erreichen. Menschen, die einem nahestehen, Menschen, die wollen, dass über die Partei, über den Kandidaten, Kandidatin gesprochen wird. Und die sind extrem wichtig auch in diesem Wahlkampf, weil sie die Community sind, die möglichst mobilisierbar sein muss und dann in ihre Freundeskreise, in ihre Peer-Groups, in ihre WhatsApp-Gruppen dann bestimmtes Material, Sharepics, Videos, Texte dann teilt und verbreitet. Von daher sind diese Blasen extrem wichtig, weil das sind die MotivatorInnen für die Parteien und die Kandidatinnen, die dann das wiederum in die unpolitischen Kreise trägt. Weil der große Unterschied von Social Media zu allen anderen Medienkanälen, die wir haben, ist, dass es ein Push-Kanal ist und kein Pull-Kanal. Also das Fernsehen muss ich anschalten, die Zeitung muss ich abonnieren, das Radio muss ich anschalten, vielleicht auch nur als Nebenbei-Medium. Aber Social Media hat die Chance, Menschen zu erreichen, die sich null interessieren und die nur durch Interaktionen, nur durch Weiterleitung von anderen Menschen dann auf Inhalte aufmerksam gemacht werden.
Also das klassische Anstoßen von Leuten, damit sie andere ansprechen.
Genau, das ist im Grunde auch das, was ja auch im Analogen schon so funktioniert hat, weil es ist strukturell, wir haben in Deutschland ungefähr eine Gruppe von 10 bis 15%, sagt man, politisch hochinteressierter Menschen, die sich für Tagespolitik interessieren, die in Politik der Zeitung lesen und so weiter. Und das sind auch wiederum die Menschen, die auch in den Freundeskreisen dann natürlich bekannt sind als politisch Interessierte. Und die haben dann wiederum Einfluss und Reputation, wenn sie über Politik sprechen. Und die werden auch aktiv angesprochen. Das erlebe ich in meinem Beispiel. Die Leute wissen, dass ich Politikberater bin. Ich werde jetzt schon sehr, sehr viel angesprochen. Martin oder Herr Fuchs, wen soll ich eigentlich wählen am 26.09.? Das sind also sehr, sehr, sehr wichtige Menschen.
Jetzt ist aber mein Eindruck persönlich, dass man sich damit in Deutschland sehr schwer tut. Also diese klassische Aussage, wen soll ich wählen, da möchte ich persönlich gar nicht mehr so richtig drauf antworten, weil ich mich da nicht mit vereinnahmen lassen möchte und nicht irgendwie hinter einer Partei stehe. Ist das denn wirklich so oder ist das nur mein persönlicher Eindruck?
Das ist in der Tat so. Wir tun uns im Vergleich zu anderen Kulturen sehr, sehr schwer, uns zu outen, politisch zu outen. Das möchte ich auch für mich auch beziehen, diese Aussage. Da sind andere Länder ganz anders, die sich dann irgendwie Schilder in die Vorgärten stellen, wie in den USA und so weiter. Oder zu Grillpartys einladen, um dann wiederum Freunde und Nachbarinnen zu überzeugen, dass jetzt der oder die Kandidatin die bessere ist. Das machen wir sehr selten in Deutschland. Aber die Parteien auch sehr, sehr viel, glaube ich, verschlafen. Also gerade im Netz und im Social Media ist das Community-Building, das heißt Menschen, die vielleicht auch gar nicht Mitglied einer Partei sind, die zu binden, die einzubinden in Kommunikation, die zu respektieren, deren Meinung aufzunehmen, darauf zu reagieren, auch Kritik aufzunehmen, souverän darauf zu reagieren, wurde im Grunde nur von der AfD in den Anfangstagen richtig handwerklich gemacht. Das haben sie jetzt auch eine Community, die sehr gut funktioniert, nämlich die so funktioniert, dass diese Inhalte sehr aktiv in die Breite getragen werden. Die anderen versuchen das jetzt nachzuziehen, aber nach 10, 12, 13 Jahren, wo wir in der politischen Kommunikation auf Social Media setzen, ist das natürlich ziemlich spät, da jetzt irgendwie Community-Management-Strukturen aufzubauen. Aber ich glaube, das ist der richtige Weg. Also anders wird es nicht funktionieren. Und wenn man sich anschaut, dass allein die Junge Union 100.000 Mitglieder hat in Deutschland oder auch die Volksparteien immerhin noch über 400.000 Mitglieder haben, dann ist das ja schon auch auf einer Basis. Wenn man es schafft, allein diese Hunderttausende von Menschen zu aktivieren, erreicht man Millionen Leute über Zweit- und Drittkontakte.
Gut, aber dann sind diese Social-Media-Kontakte bzw. diese Social-Media-Auftritte, in München ist es die Junge Union Nord, München Nord, soweit ich weiß, die sehr, sehr erfolgreich ist, aber deren Inhalte hauptsächlich wirklich dieses Negative-Campaigning sind. Diese, wir stellen da, was die Grünen falsch machen. Die sind sowieso böse und die sind noch schlimmer als der Klimawandel, weil um den kümmern wir uns ja schon so ungefähr. Ist es diese Art der Kommunikation, die zieht, oder gibt es da auch noch andere positive Beispiele?
Da muss man natürlich auch schauen, was das Ziel in dem Fall der Jungen Union Nord ist an dieser Stelle. Und diese Accounts haben natürlich zum größten Teil das Ziel, die Menschen, die schon Mitglied der Jungen Union sind, die zu mobilisieren, die bei Stange zu halten, die für diesen Wahlkampf auch zu motivieren, mehr zu tun für die Partei, als man das vielleicht außer Wahlkämpfen getan hat. Also gibt es zum Beispiel auch diesen Account von CDU Connect auf Bundesebene, der versucht mit Memes jetzt lustig die CDU und deren Themen zu inszenieren. Das ist für viele Leute von außerhalb wirkt es wie cringe, wie Sachen, die komplett schief laufen. Aber für die eigene Community, für die eigenen WahlkämpferInnen draußen ist das nach Aussage der CDU extrem erfolgreich, weil die sich extrem gut unterhalten dabei fühlen und sagen, ja cool, das ist genau die richtige Partei, für die ich jetzt den Wahlkampf mache. Jetzt hänge ich mich noch mehr rein. Was das Thema Negative Campaigning angeht, wissen wir aus den ganzen letzten Wahlkämpfen der letzten Jahrzehnte in Deutschland, dass Deutschland keine Kultur für Negative Campaigning hat. Menschen strafen also Parteien und Kandidatinnen eher ab, die versuchen mit Negative Campaigning in der öffentlichen Wahrnehmung die anderen schlecht zu machen. Das ist deshalb, glaube ich, auch jetzt in diesem Vorwahlkampf, gerade nach dem Hype um die Grünen, etwas gewesen, was vielleicht funktioniert, um an der Marke, an dem Fall an der Baerbock zum Beispiel, oder den Grünen ein bisschen zu kratzen. Aber wenn es Richtung Wahlentscheidung, also rund um die Briefwahl, das ist ja ein erstes wichtiger Milestone im Wahlkampf, 6 Wochen vor der Wahl oder dann auch die letzten 2, 3 Wochen geht, dann wird es eher darum gehen, auch natürlich Themen zu haben, die positiv funktionieren. Also eine positive Idee, eine positive Vision, was denn diese Partei eigentlich in den nächsten 4 Jahren besser anders machen möchte. Und da werden wir weniger Negative Campaigning sehen, auch wenn es natürlich nicht unbedingt nur durch Parteien, sondern auch durch Dritte und durch Bürgerinnen immer wieder natürlich Sachen geben wird. Wir erinnern uns jetzt an die Amthor-Geschichte, dass kleine Petitessen aus den Wahlkämpfen natürlich sehr groß aufgeblasen werden, um damit natürlich dann auch ein gewisses negatives Narrativ in der öffentlichen Wahrnehmung zu setzen.
Ja, nicht nur kleine Accounts oder Online-Vertreterinnen sind es ja, die die Werbung machen oder die Negative Campaigning machen. Wir haben es ja auch in den Medien. Wenn wir jetzt uns anschauen, wie die Bild-Zeitung, beziehungsweise die Welt über Laschets Aussetzer bei der Flugkatastrophe gesprochen hat, dann haben sie von einem Baerbock-Moment gesprochen. Inwiefern spielen denn praktisch klassische Medien, die auch wiederverteilbare Nachrichten liefern, im Online eine große Rolle?
Medien spielen eine ganz entscheidende Rolle. Also wenn man sich anschaut, wie Menschen Politik und nachrichtliche Informationen in Deutschland wahrnehmen, sind wir weiter ein TV-Land. TV ist die wichtigste Quelle für Menschen aller auch Generationen und Alterskohorten, an dem Nachrichten konsumiert werden. Dann an zweiter Stelle kommt das Radio, das wird also jetzt auch Radio Lora sehr freuen. Und auf der dritten Stelle kommt dann Social Media. Das heißt also, Medien, auch wenn ein gewisser Reputations- und vielleicht auch Reichweitenverlust in den letzten Jahren wahrnehmbar war, sind immer noch ganz entscheidend. Und meine These ist, das werden sie auch in 20 Jahren noch sein. Weil diese Einordnung von bestimmten Aktivitäten, die Einordnung von bestimmten Positionen ist ganz, ganz entscheidend. PR-Kanäle von Politikerinnen und Parteien sind natürlich das eine, wo ich mich informiere. Aber das ist natürlich dann etwas, wo ich mich als Bürger dann im Grunde um alles andere mir auch noch angucken müsste von den Gegnerinnen und Gegnern und anderen Parteien, um dann einen Überblick zu haben. Und Medien leisten diese Kuratierungs-Einordnungsfunktion. Und das ist ganz, ganz entscheidend und werden auch weiterhin sehr, sehr stark natürlich für die politische Information genutzt.
Was ist Ihr Tipp zum Schluss? Wie kann man praktisch unterhaltsam sich an diesem Wahlkampf beteiligen, mit einbringen und vielleicht diese kleine Unlust, sich überhaupt daran zu beteiligen oder positiv über Politik zu sprechen, beheben?
Das hängt natürlich immer sehr, sehr stark von der Persönlichkeit des Wahlkämpfenden oder auch der Partei ab, welche Werte man transportieren möchte. Aber ich bin ein sehr, sehr großer Fan davon, dass man zum einen viel, viel stärker versucht, die beiden Welten, die keine zwei Welten mehr sind, nicht on und offline zu verquicken. Das heißt, dass man Aktionen macht, die nur offline sind, die aber dazu gemacht sind, online die Welle zu machen, viral zu gehen, weil Leute sich dann vielleicht das lustig finden, wie bestimmte Plakate verändert wurden oder Störerplakate unter andere Plakate drunter gehängt wurden, ein Beispiel. Das ist etwas, wo ich das Gefühl habe, dass man das viel, viel stärker spielen sollte. Das Zweite ist, wir werden sehen jetzt in diesem Wahlkampf, dass ein Wahlkampf an vielen neuen Orten stattfindet, wie er 2017 noch nicht stattgefunden hat. Ein Beispiel ist der ganze Gaming-Bereich. Wir haben 36 Millionen Gamerinnen in Deutschland, die mindestens einmal wöchentlich ein Online-Game spielen. Das heißt, da wird Politik stattfinden viel, viel stärker. Da wird es Formate geben, bei Twitch zum Beispiel und auch in Online-Games, wo Politik auftaucht. Und der dritte Bereich ist, viel, viel stärker, dass PolitikerInnen merken müssen, dass ihre eigenen Accounts, die sie natürlich aufgebaut haben, gepflegt haben, auch wenn sie schon ein Mandat hatten, über viele Jahre schon dort irgendwie kommunizieren, dass sie die viel, viel stärker verlassen und an Orte gehen, wo Menschen halt politisch unterwegs sind, sich politisch diskutieren. Das können Facebook-Gruppen sein in einem Wahlkreis, die dort sind. Das können aber auch ein Jodel Q&A sein. Also Jodel ist so eine App, von Studierenden viel genutzt wird, wo man so eine Frage-Antwort zur Verfügung steht. Das können aber auch Messenger-Dienste sein, die von sehr, sehr viel mehr Menschen genutzt werden als klassische Social Media, also die nicht öffentlichen Bereiche quasi von Social Media, dass die viel, viel stärker angesteuert werden, dort Konzepte sind, wie man Leute in ihrer Lebensrealität viel, viel stärker und besser erreicht.